Open Access, freier Zugang zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Ein Befürworter dieses Konzepts ist Professor Martin Krötschel, Mathematiker und Präsident des Konrad-Zuse-Zentrums für Informationstechnik Berlin. Vor der Sendung wollte ich von ihm wissen, welche Argumente es für dieses Modell gibt.
Ich bin ganz einfach der Meinung, dass alles das, was Wissenschaftler, die öffentlich gefördert werden, produzieren, auch für die allgemeine Öffentlichkeit zugänglich sein muss. Nicht nur für Wissenschaftler selbst, sondern für alle. Und wir müssen alles dazu unternehmen, dass dies möglich wird.
Welches Modell favorisieren Sie denn dabei, dass die Autoren selbst ihre Veröffentlichungen einstellen, zum Beispiel auf der Homepage des Instituts, oder dass Verlage das übernehmen gegen eine Gebühr?
Das ist sehr schwierig zu beantworten und wir sind im Moment auch nicht in der Lage, den richtigen Weg zu finden. Das bisherige Modell ist natürlich, dass Verlage die Veröffentlichung übernehmen, indem sie Aufsätze bündeln und in Zeitschriftenhefte zusammenfassen und die dann auf dem Markt anbieten. Parallel dazu produzieren wir ja schon längerer Zeit Preprints und stellen viele von denen auch in unseren Servern, auf unseren Heimatinstitutionen bereit. Im Moment gibt es also schon einen Mix. Aber wie der richtige Weg ist, ist nicht klar.
Diese Preprints, können Sie das noch kurz erläutern?
Preprints sind Artikel, die man verfasst hat und zu einer Zeitschrift zur Veröffentlichung einreicht. Die sind also nicht endgültig fertig, die werden noch begutachtet und normalerweise auch noch ein wenig überarbeitet, wenn Gutachter einige Fehler gefunden haben und die dann korrigiert werden sollen.
Das existiert also bereits?
Das gibt es schon seit langer Zeit. Früher sind Preprints gedruckt und auch per Post verschickt worden. Heute hat praktisch jede Institution so etwas wie einen Preprint-Server, sodass man auch die sogenannten Vorveröffentlichungen dort einsehen kann.
Das macht die Verlage aber trotzdem nicht überflüssig.
Richtig, weil Verlage ja auch positive Aspekte haben. Zum Beispiel managen sie den Begutachtungsprozess, der allerdings dann wieder von Wissenschaftlern durchgeführt wird. Ich halte Begutachtung für wichtig, denn ich bin Mathematiker und das Lesen mathematischer Artikel ist anstrengend. Nicht nur für einen Laien, auch für mich. Und ich muss dann manchmal für einen Artikel mehrere Stunden oder Tage aufwenden. Und ich bin glücklich darüber, dass es vorher Spezialisten gab, die einen solchen Artikel gelesen haben und ihn für gut befunden haben, sodass ich eine Vorprüfung der Qualität vorgefunden habe. Ich erlebe es selbst in meiner anderen Funktion als Generalsekretär des Weltmathematikerverbandes, dass ich sehr viele unsinnige Artikel zugeschickt bekomme von Laien oder Mathematikern, die glauben, sie müssten mir etwas schicken. Ich habe überhaupt keine Zeit, das alles zu lesen. Und deswegen ist ein Filter, der gute Qualität heraussucht, wichtig.
Und wenn Sie gerade schon die Fachgesellschaften angesprochen haben, jede wissenschaftliche Disziplin hat ja meistens solch eine Fachgesellschaft, könnten die hier einspringen als Verlagsersatz?
Ja und nein. In Deutschland sind die meisten Fachgesellschaften sehr schwach organisiert, in dem Sinne, dass alle dort tätigen Ehrenamtliche sind. Die Deutsche Mathematikervereinigung beschäftigt nur eine einzige Sekretärin. Die können diese Begutachtungsverfahren überhaupt nicht von sich aus übernehmen. Sie müssten sich zu Verlagen hin entwickeln und das ist in vielen anderen Ländern so geschehen. In den USA und in Großbritannien zum Beispiel gibt es große Verlagshäuser, die eigentlich mathematische Gesellschaften sind und die dann eigene Abteilungen mit 100 oder mehr Mitarbeiter haben, die Zeitschriften und Bücher herausgeben. Diese sind in der Regel deutlich billiger als die kommerziellen Verlage. Und deswegen gibt es auch den Wunsch, dass mathematische Gesellschaften solche Aktivitäten in die Hand nehmen. In Deutschland ist eben die geschichtliche Entwicklung anders gewesen.
Ergibt sich hier nicht einfach auch vielleicht eine Marktlücke für neue, junge Verlage, die online publizieren und in diese Lücke dann vordringen können?
Das passiert natürlich jetzt, gerade da jetzt ganz verschiedene Open-Access-Modelle diskutiert werden. Es gibt ja nicht nur ein Open-Access-Modell. Typischerweise redet man von Hybrid-Open-Access, Golden und Green und Delayed-Open-Access. Da versucht man sich jetzt zu positionieren und einige kleine Verlage sehen das als eine neue, gute Geschäftsidee und versuchen, in den Markt einzudringen. Das passiert. Allerdings ist die Marktkonzentration erheblich. Einige wenige Verlage beherrschen den Weltmarkt im Wesentlichen.
Wie sieht es aus mit dem Finanziellen? Lassen sich denn wirklich Kosten sparen, wenn die Bibliotheken zwar die Lizenzgebühren nicht mehr zahlen müssen, dafür aber die Forscher für das Publizieren ihrer Arbeit einen Betrag entrichten müssen?
Ja, man sollte mal darüber nachdenken, wie viel Geld in dem gesamten System ist. Ich habe mal recherchiert, alleine für die naturwissenschaftlich-technischen und medizinischen Publikationen werden im Jahr ungefähr 20 Milliarden Dollar umgesetzt. Das ist schon richtig viel Geld. Und wenn man überlegt, dass man das anders organisieren könnte, da bin ich vollkommen sicher, dass man mit wesentlich weniger wesentlich mehr erreichen könnte. Und vor allen Dingen könnte man die Reichweite stark erhöhen. Das Problem ist nur, dass wir ein festgefahrenes System haben, das sich aus der Papierpublikation entwickelt hat und bei dem die starken Marktspieler eben eine so große Monopolsituation erzeugt haben, dass die Veränderung schwer ist. Das macht den Wechsel des Systems so schwierig. Ich bin aber sicher, dass man es besser machen kann.
Sagt Professor Martin Krötschel vom Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin. Mehr zum Thema Open Access hören Sie hier, wie bereits angekündigt, am Sonntag um 16:30 Uhr in Wissenschaft im Brennpunkt hier im Deutschlandfunk.